Deutschlandfunk Kultur Interview.
Seit 2017 bereits läuft die historische Krankenhausserie Charité im Ersten. Ein Riesenerfolg für die ARD, längst verkauft an Netflix. Aber alle Folgen der ersten und zweiten Staffel finden Sie auch umsonst, nämlich in der ARD-Mediathek. Und nun auch die nagelneue dritte Staffel von Charité, offiziell erst ab heute Abend. Aber ich habe gestern reingeguckt, da gab sie schon. Und über diese dritte Staffel möchte ich mit einem Experten sprechen, der die Drehbuchautoren fachlich beraten hat. Der Leiter des Medizinhistorischen Museums der Charité ist Professor für Medizingeschichte und medizinische Museologie, Thomas Schnalke. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Geschichte eines der berühmtesten Krankenhäuser der Welt. Also in Staffel 2 ging es noch um die Nazi-Zeit. Worum geht es jetzt in Staffel 3?
Ja, ein großer Sprung. Jetzt geht es um die Zeit des Mauerbaus, 13. August 1961, also wieder mit einer zeitlichen Distanz. Und die Charité ist wieder mitten im Weltgeschehen.
Die Charité 1961, vor 60 Jahren, also die lag ja direkt an der Mauer. Was war denn medizinhistorisch eigentlich wichtig in dieser Zeit? Was wurde da entdeckt? Worum geht es also?
Also medizinhistorisch war es eine ganz zentrale Zeit. Man kann sagen, durch den Zweiten Weltkrieg war viel Entwicklung aufgehalten worden und gerade mit einer Erholungsphase Ende der 50er Jahre passiert sehr viel. Die Herzschrittmachertechnologie wird zum Beispiel entwickelt und eingeführt und eine große Herausforderung seinerzeit ist die Polio-Epidemie, also auch eine Viruserkrankung, die auch in der Charité für Furore sorgt.
Nun liegt die Charité 1961 nicht mehr in dem Land, in dem Sie geboren wurden, Herr Schnalke, sondern in der DDR. War das ein Problem für Sie als Berater?
Eigentlich nicht. Ich bin ja als Historiker gewohnt, mich zurückliegenden Zeiten zuzuwenden, das heißt in den Quellen nachzulesen. Aber tatsächlich für die Beratung, wenn es um Stimmungslagen geht, um Einschätzungen, war es wichtig, dass wir den Beraterstab erweitert haben. Deswegen sind Kollegen dazugekommen, die selbst eine DDR-Sozialisation haben, aus dem Institut für Geschichtsmedizin Rainer Herrn und von den Rechtsmedizinern Sven Hartwig.
In den ersten Szenen der ersten Folge der dritten Staffel, da gibt es die Mauer noch nicht. Man sieht aber natürlich die Grenze, die man passieren muss zwischen Ost- und West-Berlin. Wie hat denn dieser Mauerbau eigentlich die Arbeit in der Charité damals beeinflusst?
Na, das war ein radikaler Einschnitt. Man war ja grenznahe gelegen. Die grüne Grenze war aber durchlässig. Es haben viele medizinische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Westen gewohnt, in der Charité gearbeitet. Im Augenblick des Mauerbaus war das nicht mehr möglich. Das heißt, 166 Mitarbeiterinnen waren von heute auf morgen nicht mehr da. 9 Professoren der Charité sind auch noch kurzfristig in den Westen gegangen. Das war ein radikaler Bruch am 13. 14. August.
Ein Brain Drain sozusagen. Eine der Hauptfiguren dieser Staffel ist der Gerichtsmediziner Otto Prokop. Ein Vorbild für Generationen von Gerichtsmedizinern und Kriminalbiologen. Nach ihm, was war das für ein Mensch? Was war sein großes Verdienst?
Nun, er war als Wissenschaftler hoch angesehen als forensischer Blutgruppenforscher. Das muss man ein bisschen erklären. Blutgruppen waren wichtig, um auch Tote zu identifizieren und auch bei Lebenden etwa in Vaterschaftsfragen genauer nachzufragen, wer war denn hier im Spiel. Und er war als Forscher im Labor in der Lage, hier durch seine Forschung maßgeblich hier voranzukommen. Und als Rechtsmediziner war er natürlich auch mit allen möglichen Todesfällen zugange. Er und seine Mitarbeiter haben über 35.000 Leichname seziert in 30 Jahren. Also eine hohe Leistung auch auf diesem Gebiet.
Also Rechtsmediziner sind diejenigen, die also feststellen, woran ist einer gestorben? Hat es hier womöglich einen Kriminalfall gegeben? Gab es denn dieses Fach der Gerichtsmedizin schon vor ihm? Weil er gilt ja immer so als der Vater der Gerichtsmedizin.
Das Fach gab es durchaus schon. Es hieß früher nur anders. Staatsarzneikunde etwa geht früh im 19. Jahrhundert schon los, entwickelt sich und hat in Berlin aber auch ein absolutes Zentrum hier. Das heißt, Prokop kommt dann 1957 ja aus dem Westen, wird dann nach Ost-Berlin berufen, in eigentlich ein sehr geschichtsträchtiges Institut, das nur verwaist war, auch eine Folge des Zweiten Weltkriegs. Der vorherige Inhaber des Instituts, Herr Müller-Hess, war in die FU in West-Berlin gegangen.
Eine weitere wichtige Figur im Leben und in der Serie, historisch also, ist Ingo Ingeborg Rappoport. Wer war das?
Ingeborg Rappoport war eine Kinderärztin, die zusammen mit ihrem Ehemann Mietja Rappoport 1952 auch an die Charité nach Ost-Berlin kam und auch eine unglaublich interessante Frau und eine Biografie hat. Sie selber und ihr Mann waren beide überzeugte Sozialisten, Kommunisten. Sie gehen ganz bewusst nach Ost-Berlin, machen dort wissenschaftlich, fachlich, medizinisch Karriere. Sie ist diejenige, die in der Medizin im Grunde die Neonatologie, also die Neugeborenenheilkunde, aufgestellt hat und hier Maßgebliches beigetragen hat.
Es geht auch viel in der ersten Folge zumindest um die Männer-Frauen-Bilder dieser Zeit 1961. Uwe Ochsenknecht spielt einen Gynäkologen, richtig?
Ja, und gar nicht mal so schlecht, wie ich meine. Also er ist ja offen, also öfters mir zumindest im humoristischen Fach bekannt. Und er spielt diesen Helmut Kratz, einen älteren Gynäkologen, Geburtshelfer, sehr, sehr authentisch, als einen doch konservativen, aber sehr selbstbewussten und fachlich ausgewiesenen Mediziner. Er tut das bärbeißig und mit keiner Silbe irgendwie mit einem Twinkle in the eye.
Mhm. Herr Schnalke, mal Hand aufs Herz. Wie hart war Ihre Arbeit? Wie oft mussten Sie einschreiten gegen allzu freizügige Drehbücher?
Also es war schon hart in dem Sinne, weil wir gesagt haben oder uns immer gefragt haben, wer sind denn eigentlich die wirklichen historischen Protagonisten hier? Und aus den vorherigen Serien war das klar, Virchow, Behring, Koch oder Sauerbruch, das waren so Granden. Jetzt ging es eigentlich eher in die Breite. Es waren mehrere Figuren, die mussten stimmungsmäßig zusammengeführt werden und es durfte vor allen Dingen der politische Hintergrund nie außer Acht bleiben. Sonst würde es eine Soap und das sollte es nicht werden. Es ist keine Mediziner-Soap, sondern doch ein historisch gegründetes, fiktionales Stück.
Und wie sind Sie insgesamt zufrieden mit dieser dritten Staffel?
Recht zufrieden, muss ich sagen, denn es ist natürlich ein kleines Kammerspiel, sicherlich punktuell fokussiert auf einen engeren Zeitraum, aber es ist ein Gate-Opener. Die Leute interessieren sich plötzlich für Medizingeschichte und können auch in anderen Formaten dann Informationen bekommen, etwa auch heute Abend in der Dokumentation, die nachgängig ausgestrahlt wird, oder wir bereiten eine Ausstellung zu Otto Prokop vor. Das heißt, das Interesse wird geweckt, gerade durch so eine unterhaltende Serie. Unterhaltung ist ja ein toller Begriff und kann anderweitig befriedigen. Werden.
Und wenn man als echter Charité-Professor so eng eingebunden wird in so eine Fernsehproduktion, müssen Sie da manchmal auch den Spott von Kollegen ertragen, die Sie ansprechen und sagen, Mensch Thomas, so war das doch gar nicht damals?
Natürlich, gerade bei der jetzigen Folge ist es so, dass viele ältere Kollegen ja dabei waren. Das heißt, da hat jeder seine eigene Geschichte und die werden kommen und werden sagen, so war es nicht, es war ganz anders. Da werde ich sagen, natürlich, es war immer ganz anders. Das ist im historischen Rückblick so. Das werde ich aushalten können, weil es tatsächlich, wie gesagt, eine Bühne gibt, ein Impulsgenerator ist, diese Serie, um dann nachzulegen.
Die wunderbare Serie Charité geht in die dritte Staffel ab sofort komplett in der ARD-Mediathek. Mitverantwortlich für die historische Korrektheit ist der Charité-Professor für Medizingeschichte und medizinische Museologie Thomas Schnalke. Ihnen besten Dank.
Danke Ihnen.